verfällt, dass er alt wird, nicht besonders ansehnlich ist. Und vielleicht kennen wir das auch selber, mit Sicherheit. Ich habe heute Morgen wieder gedacht, meine grauen Haare werden tatsächlich immer mehr. Ist so. Wir kennen das, dass das Leben uns aufreibt, das Leben fordert sein Tribut, graue Haare, vielleicht Unkonzentriertheit, Vergesslichkeit, abnehmende Leistungsfähigkeit. Wenn ich mal so unter uns hier gucke, unter 20 ist hier keiner mehr. Unter 20? Du bist 20, oder nicht? Ich mache dich älter, als du bist. Unter 20 sind die meisten hier nicht. Also Arek weiß noch nicht, wovon ich rede und ihr zu Hause vielleicht auch nicht. Aber ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Die meisten von uns haben ihren körperlichen Zenit überschritten. Sorry. Vieles wird nicht mehr besser. Ist das zu negativ? Zu nüchtern, zu real? Aber es ist doch uns allen klar, dass jeder Mensch vom Tag seiner Geburt dem Tod ein Stück näher rückt. Da gibt es kein Entrinnen, da kann sich keiner ausnehmen, weder reich noch arm, weder Christ noch Nicht-Christ, weder ein Mensch, der fit ist. Keiner. Wir sind alle auf diesem Weg des äußeren Zerfalls. Und Paulus sagt das ganz nüchtern, ist so. Und er hält trotzdem zwei Dinge dagegen. Erstens, es gibt von Gott Kraft für jeden Tag, immer wieder neu. Und zweitens, der Verfall ist gar nicht so schlimm. Das Unsichtbare ist viel wichtiger. Zu dem Ersten. Es gibt von Gott Kraft für jeden Tag. In der jüdischen Auslegung alttestamentliche Texte heißt es angeblich, ich lese euch mal dazu was vor, siehe, wenn ein Arbeiter den ganzen Tag hindurch Arbeit verrichtet hat, so ist seine Seele müde in ihm und abgenützt. Und wenn er dann schläft, so ist er abgemüht und gibt seine Seele hin und sie wird in die Hand Gottes zur Verwahrung gelegt. Am Morgen aber kehrt sie als neues Geschöpf in seinen Leib zurück. Nach jüdischer Vorstellung erholt sich also die Seele während des Schlafes durch die Gemeinschaft mit Gott. Und dann heißt es, in der Stunde, da der Mensch schläft, steigt die Seele nach oben und schöpft Leben von oben. Irgendwie eine interessante Vorstellung. Aber wenn Paulus hier davon redet, dass wir als Menschen Gottes Kraft schöpfen, dann verweist er nicht auf ein Geschehen während des Schlafes. Er spricht auch nicht von einer normalen Regeneration der Kräfte, was sich halt so automatisch ereignet. Die Worte, die Paulus hier benutzt, erinnern zwar oder ja, erinnern daran an ein Ereignis, was sich immer wiederholt, Tag für Tag, eine ständige Erneuerung, aber nicht als ein unbewusstes Geschehen, so ich lege mich hin und schlaf und zack, so automatisch, sondern eher als ein bewusstes sich Gott hinhalten und Kraft tanken und das immer wieder. Und mir fällt dazu sofort eine Tankstelle ein. Wenn ich alle bin, gibt es einen Ort, an dem ich aufladen kann. Es passiert nicht automatisch. Wenn ich darauf warte, dass sich unser Auto automatisch auflädt, na gut, wir haben E-Auto, da kann man es in die Steckdose stecken, also nicht das Auto, sondern den Stecker. Aber selbst das muss man machen. Ohne lädt sich das nicht auf. Ich kann nicht lange auf Vorrat tanken. Das finde ich auch im geistlichen Bereich sehr interessant. So ein bisschen geht, aber auf Dauer ist immer wieder neu. Und dabei ist das Wort müssen völlig falsch. Ich darf immer wieder neu Kraft von Gott bekommen. Bei Gott, das ist das Gute, gibt es immer genug zu tanken. Die Quelle der Kraft versiegt einfach nicht. Es ist für alle genug da. Paulus spricht hier von der ständigen Erneuerung und dass die Kraft Gottes ihn ständig erneuert, ihn durch alles hindurchträgt und dass auf diese Weise die Auferstehungskraft Jesu an ihm wirkt. Dadurch, dass Gott ihm Kraft schenkt, hat er Teil an der Auferstehungskraft Jesu. Das ist diese Kraft. Das ist für uns die gute Nachricht, dass das auch für uns gilt, dass wir von Tag zu Tag uns von Gott Kraft schenken lassen können. Nicht für übermorgen, sondern für heute. Für uns gilt es, uns daran zu erinnern, dass das nicht automatisch passiert, sondern für uns gilt es, Gott immer wieder, ich sag mal, anzusteuern, auf ihn zuzugehen, uns auszuliefern. mit allem, was wir mitbringen und innerlich, vielleicht sogar symbolisch, mit leeren Händen vor ihm zu stehen. Ich finde, manchmal macht es was, wenn ich etwas symbolisch auch darstelle mit Gestik. Wenn ich mich mit leeren Händen vor Gott stelle und sage, füll mich durch deinen Geist. Und das ist die gute Nachricht. Wir dürfen uns Gott jeden Tag neu hingeben. Uns jeden Tag als eine neue Schöpfung aus Gottes Hand nehmen. Immer wieder loslassen, was gestern war. Was da nicht gelungen ist, wo ich gepatzt habe, wo ich kraftlos war. Und sagen, aber heute wieder, Herr. Heute möchte ich wieder deine Kraft. Und bei Gott sein. Immer wieder. Ich kann Gemeinschaft mit Gott nicht... ich kann Gemeinschaft mit Gott nur jetzt haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann sie nicht morgen haben, weil morgen kommt ja erst noch. So, wenn ich Gemeinschaft mit Gott haben will, dann jetzt. Das kann ich nicht, auch nicht auf Vorrat machen. Gott schenkt uns Kraft durch Gemeinschaft mit sich. Das geht nicht theoretisch. So, ich weiß, ich bekomme Kraft und dann habe ich sie. Das passiert im Miteinander mit Gott. Manchmal auch im Gottesdienst. Aber ich denke doch sehr stark in dieser persönlichen Verbindung mit Gott. So eins und eins. Gott und ich alleine. Jesus und ich. Der Heilige Geist und ich. Nie an Gott vorbei, natürlich nicht. Gottes Kraft gibt es nur mit Gott zusammen. Immer in Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn der Welt. Und dabei passiert tägliche Erneuerung. Durch diese Verbindung mit Gott. Eigentlich ganz einfach. Wie Gott das macht, dass diese Kraft fließt. Das macht sein Geist. Voraussetzung dafür ist, ich liefere mich Gott aus, ich bin bereit und ich bin da. Paulus erlebt das und die meisten von uns kennen diese ganzen Geschichten von Paulus. Der hat schon echt auch eine Menge zu erdulden und brauchte sicherlich viel Kraft für jeden Tag. Und dann kommt er zu einer zweiten Sache, die er sagt, das Unsichtbare ist sowieso viel wichtiger als, dass die Haare ausgehen oder grau werden. Auch das Leid, das wird vergehen. Es gibt etwas, das ist von der Qualität so wichtig und wesentlich. Es ist eine Schande und unmöglich, dass wir das aus dem Auge verlieren. Der äußere Mensch ist nicht alles. Der innere Mensch ist wichtig. Natürlich heißt das nicht, verloddert durch die Gegend zu gehen. Aber manchmal überlege ich tatsächlich, wofür nehme ich mir Zeit? Wir bügeln unsere Sachen, der eine oder andere bügelt seine Sachen, bevor er reinschlüpft. Und wir waschen uns und kämmen uns und gucken, dass wir einigermaßen adrett und keine Löcher haben. Es sei denn, es sind Jeans, in die Löcher rein müssen. Gehe ich auch so aus dem Haus, dass mein innerer Mensch gepflegt ist? So, das wäre doch mal was. Ich gehe nicht ungeschminkt aus dem Haus. Das wäre mal eine neue Maßnahme zu sagen, ich gehe nie aus dem Haus, ohne nochmal mit Gott in Kontakt zu sein. Aber das sieht man ja nicht, das ist ja nicht so wichtig. Doch, sagt Paulus. Also Paulus stellt hier gegenüber die sichtbare, vorübergehende Welt und das unsichtbare, ewige. Das Sichtbare gehört der vergehenden Weltzeit an. Und das neue unsichtbare Leben weist auf die Heilzeit hin, die eines Tages da sein wird und jetzt schon angebrochen ist. Paulus sagt, das Leben ist mehr als das, was nach außen sichtbar ist. Mehr als das, was wir mit unseren Sinnen erfassen können. Mehr als was unser Verstand begreifen kann. Das Eigentliche, das Wichtige, ist dem offensichtlichen Blick erstmal verborgen. Das sehen wir gar nicht. Und Paulus sagt, aber bitte guck dahin, das ist wichtig. Das ist das eigentliche Wichtige, das Unsichtbare, die unsichtbare Welt Gottes. Dann höre ich schon so, dass Leute sagen, vielleicht kennt ihr das auch aus Gesprächen, ich glaube nur, was ich sehe. Bisschen kurzsichtig, diese Ansicht, was ist mit elektrischem Strom, habe ich noch nie gesehen. Ich glaube aber dran. Wenn ich auf den Schalter rück, kommt das Licht. Wir sehen den Strom nicht, aber die Auswirkungen. Ich sehe, dass der Kühlschrank funktioniert. Wie das funktioniert, und ich muss den ja nicht sehen, das ist überhaupt nicht wichtig. Keiner würde die Existenz von Strom anzweifeln, nur weil wir ihn nicht sehen, oder? Wind. Man sieht niemals Wind, man sieht nur die Auswirkungen. Oder Liebe. Habt ihr schon mal Liebe gesehen? Man sieht, was Liebe macht. Aber Liebe an sich, es gibt so vieles, was wir nicht sehen, an das wir glauben. Wenn wir grundsätzlich an der Existenz dessen zweifeln würden, was wir nicht sehen, dann müssten wir auch an unserem Verstand zweifeln. Ein moderner italienischer Mystiker sagte, das Sichtbare macht uns immer so vergesslich für das Unsichtbare. Die Welt richtet uns so ab, dass wir meinen, es gäbe keine andere. Als ich das las, dachte ich, ja, irgendwie beschreibt das, glaube ich, ganz gut, was so manchmal passiert. Wir sind so abgelenkt von den Dingen, die wir sehen. Nicht, dass die Dinge schlecht sind. Vieles, wir können die genießen, es ist gut. Wir können Gott danken, dass wir vieles Gute genießen können, aber darüber nicht das vergessen, was eigentlich wichtig ist. Es gibt eben auch noch diese andere Welt. Es gibt diese andere Wirklichkeit, die wir nicht sehen, deren Auswirkungen wir aber miterleben dürfen. Die Wirklichkeit Gottes, das Wirken Gottes, Gottes Anwesenheit in dieser Welt und in unserem Leben. Paulus singt hier, so könnte man sagen, ein Loblied auf Gottes unsichtbare Welt, die schon da ist und die eines Tages in großer Herrlichkeit und Gänze kommt. Und er erinnert uns mit diesen Worten daran, vergesst nicht, hinter diese sichtbare Wirklichkeit zu gucken. Guckt dahin und seht, dass es noch was anderes gibt. Er will uns lehren, das Unsichtbare wertzuschätzen, hinzugucken und damit zu rechnen. Und das nicht aus dem Blick zu bekommen, sondern in den Blick zu nehmen. Und er wirft seinen Gegnern hier vor, ihr guckt doch nur auf das, was ihr seht. Ja, ich bin klein und unansehnlich und vielleicht kann ich nicht so toll reden, aber Leute, das ist doch nicht wichtig. Das Sichtbare ist es nicht wert, dass wir uns allein darauf fokussieren. Paulus sieht, er sieht das, aber er guckt darüber hinaus, auf das, was mehr zählt. Und er will uns unseren Sinn dafür schärfen, unsere Sensibilität herauskitzeln für die Welt Gottes, die Gott auch in uns gestalten will. Und Paulus nennt das, und ich finde das eine schöne Formulierung, den inneren Menschen. Der innere Mensch. Wie kümmern wir uns um den inneren Menschen? Ich habe schon gesagt, was wir alles so machen. Und zum Friseur können wir ja auch wieder gehen. Genau, das sind so Dinge, die selbstverständlich sind. Wie kümmere ich mich darum, wie es meinem inneren Menschen geht? Das ist schon eine wichtige Frage. Und ich glaube, dass besonders in dieser Zeit das auch nochmal besonders wichtig ist, mit der unsichtbaren Welt Gottes zu rechnen. Weil man hört so viele Dinge. Ich weiß nicht, worauf ihr euch da fokussiert bei den Nachrichten. Immer wieder ploppen Dinge auf, jetzt in Frankfurt, Gottesdienst von einer Gemeinde, 40 Infizierte, haben sich aber alle an die Regeln gehalten, soweit man weiß. Aber irgendwie denkt man jetzt, was ist jetzt? Ne? Können wir trotzdem Gottesdienst feiern oder nicht? Es gibt Bedrohung in unserem Leben, in dieser Welt. Die ist ja im Moment auch unsichtbar. Das macht es so merkwürdig im Moment. Nicht sichtbar, nicht greifbar. Bei aller Vorsicht und Überlegtheit, lasst uns nicht vergessen, dass es die unsichtbare Welt Gottes gibt, die dagegen steht. Lasst uns mit Gott rechnen. Lasst uns daran denken, dass es diese Welt gibt, dass da einer ist, der das Weltgeschehen lenkt und der unser eigenes Leben in seinen Händen hält, das Leben und auch das Sterben. Und so herausfordernd und sicher auch belastend für manche diese Situation oder vielleicht das Leben an sich ist, es gibt diese hoffnungsvolle und tröstende Wirklichkeit, die nicht zerbricht, egal was sich in unserem Leben ereignet. Natürlich haben die Dinge dieser Welt Einfluss auf uns. Das wäre naiv, das leugnen zu wollen. Und trotzdem gilt, unser Leben und Sterben liegt in der Hand Gottes. Deshalb können wir eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen. Und jemand formulierte es so, und ich lese euch das mal vor. Es ist die Gegenwart des lebendigen Gottes, der sich dem Dunkel und dem Leid dieser Welt nicht entzieht. Er tröstet uns in aller Angst und verspricht, uns nicht zu verlassen, egal was kommt. Vor ihm dürfen wir klagen und weinen. Bei ihm können wir unsere Sorgen und Ängste aussprechen und sie ihm anvertrauen. Er versteht uns, ist immer bei uns und schenkt uns ewiges Leben, das selbst der Tod nicht mehr zerstören kann. Leid und Tod gehören zu unserer Wirklichkeit, aber sie haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Jesus, der den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Amen.